Das ist für mich nicht vorstellbar gewesen, aus meinem Sitz aufzustehen. Ich habe mir meine Jacke über den Kopf gezogen. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Ich konnte nichts im Flugzeug, bis ich gelandet bin.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Es gibt Geschichten, die passen auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Und genau so eine bringe ich dir heute mit. Denn wenn du hörst, womit mein heutiger Gast seit vielen Jahren zu kämpfen hat, dann würdest du vermutlich nicht sofort an eine Frau denken, die seit 14 Jahren als Erzieherin arbeitet und heute sogar eine Kindertagesstätte leitet. Marina ist 34 Jahre alt, sie lebt in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Sie ist ein Einzelkind, hat keine eigenen Kinder und ihr Leben wirkt nach außen hin klar, strukturiert und stabil. Und doch begleitete sie lange Zeit eine Angst, die für viele kaum greifbar ist. Und genau darüber sprechen wir heute, über ihren Weg hinein in die Angst und vor allen Dingen auch wieder hinaus. Ja, wenn man sich ihren Alltag anschaut, dann stellt man sich so fast automatisch die Frage, wie passt das überhaupt zusammen? Ein Beruf mit Kindern, mit Nähe, mit Situationen, die nicht planbar sind und gleichzeitig mit einer Angst. Mit einer Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Marina selbst beschreibt sich so als willensstark und aber auch als äußerst sensibel. So eine Kombination, die Kraft gibt, und gleichzeitig aber auch dazu führen kann, dass man sich vielleicht innerlich manchmal selbst im Weg steht. Ein wichtiger Teil ihres Weges war es auch, sich Unterstützung zu holen und im Rahmen zum Beispiel von meinem Immuniskurs. Und darüber werden wir heute auch ein wenig sprechen, was sich dadurch verändert hat und wie sich vor allen Dingen ihr Alltag heute anfühlt. Ja, seit kurzem, das sagte ich ja eingangs schon, hat sie zusätzlich die Leitung einer Kita übernommen, also noch mehr Verantwortung, das heißt auch noch mehr Präsenz und gleichzeitig ein ganz eigener innerer Entwicklungsweg. In ihrer Freizeit, da findet sie Ausgleich beim Tennis. Es ist praktisch so ein Moment von Fokus und Klarheit. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier so offen über ihre Geschichte spricht. Also willkommen im Leben ohne Angst Podcast. Ich bin Martina Effmann. Ich führe eine Praxis für Psychotherapie, EMDR und Hypnose in Düsseldorf und ich bin Heilpraktikerin, Coach und Autorin. Und vielleicht kennst du mich auch schon und wenn nicht, dann jetzt und freue dich auf unser Gespräch und ich freue mich auch, dass du hier bist. Und ganz besonders freue ich mich, liebe Marina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Martina, ich freue mich hier zu sein, danke. Das war eine sehr schöne Einleitung.
Na, das ist gar nicht so einfach, wenn man jemanden vorstellen möchte, sich so ein bisschen zu fokussieren, aber es freut mich, wenn du dich da so wiederfindest.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Super. Dann nimm uns doch mal mit so in die Zeit, ja, wenn du so vor den Kurs denkst, was war so, oder wie ist deine Geschichte, deine Angst, wie ist es entstanden, passiert?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Emetophobie schon seit Kindheit habe. Es gab da ein Schlüsselerlebnis in der Schule, was sich dann rausgestellt hat in dem Immuniskurs, wo die Emetophobie herkommt. Und ja, das hat mich quasi mein ganzes Leben lang begleitet.
Aber das heißt, dass du dieses Schlüsselerlebnis vorher nicht kanntest?
Also ich habe es zumindest nicht so zugeordnet. Unterm Strich war es mir wohl bewusst. Aber ich habe nicht hergeleitet, dass dadurch wirklich eine Phobie entsteht oder entstehen konnte. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so.
Das ist ja spannend. Und als du das dann, ja, wie hast du das für dich festgestellt, dass es dadurch entstanden ist? Oder wie ist dir das so klar geworden? Jetzt sind wir schon so mitten tief, ganz tief drin, aber ja, vielleicht fangen wir einfach da hinten an. Ja, weil das ist ja wirklich interessant. Ne? Das fragen mich ja viele, ne? Die sagen, Mensch, ich habe vielleicht gar kein Schlüsselerlebnis oder ich kann mich nicht erinnern oder ich weiß nicht welches. Und ja, dann geht man ja auf die Suche. Ne? Woran hast du gemerkt, das ist es doch oder das ist es?
Also tatsächlich habe ich das gemerkt, einfach weil ich mich an diese Situation so gut erinnern kann. Und ich war erst 7 und ich bin jetzt 34. Das ist natürlich nicht so gewöhnlich, dass man sich an ein Erlebnis erinnert. Vor allen Dingen so ein, ich sag mal, Unscheinbares in erster Linie, wo man ja sonst nicht mehr so drüber nachdenkt, das war für mich und ist für mich total präsent gewesen. Mhm. Und dadurch war es relativ schnell klar, dass das das Schlüsselerlebnis gewesen sein wird.
Und das ist dir im Rahmen von dem Kurs, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, aber im Rahmen von der Selbsthypnose oder wie ist das passiert, dass dir das auf einmal klar geworden ist?
Ja, genau. Also innerhalb von dem Kurs, da wo man sozusagen selber darüber nachdenken muss, okay, wie ist das passiert, was könnte gewesen sein, dass dich das so dass dein Leben so beeinflusst wird, und dabei ist es dann rausgekommen, ja.
Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, weil wir haben das wirklich vorab nicht intensiv besprochen und das erst recht nicht. Magst du das teilen, was das Erlebnis war, oder ist das zu privat? Was völlig okay.
Nein, natürlich, wäre? Das ist kein Problem. Also es war tatsächlich so, ich war 7 Jahre alt in der Schule und meine Klassenkameradin, die neben mir gesessen hat, die hat sich übergeben. Und ich habe dann da hingeguckt und war theoretisch total entspannt. Und meine Lehrerin damals hat mich angeschrien und hat dann zu mir gesagt, guck da nicht so hin, sonst kotzt du mir gleich auch noch alles voll. Und damit war das Thema, ja, schon vollständig, würde ich sagen.
Puh, ja, vielen Dank, dass du das teilst. Tatsächlich, was in der Praxis recht häufig passiert, also dass im Kindergarten und arbeitest selber im Kindergarten, ja?
Ja.
Im Kindergarten, wenn Erzieher dann Stress mit haben oder Kinder anschreien oder wie auch immer, oder anschreien vielleicht ja nicht, aber einfach auch nur böse gucken oder sagen, ach, muss das jetzt sein oder wie konnte das passieren oder wie bei dir, warum starrst du dort so hin? Ne? Also,
ja, genau. Wirklich, also, und das war tatsächlich ganz, ganz schlimm für mich. Und ich weiß, ich habe dann viel mit meinen Eltern auch im Rahmen des Kurses darüber gesprochen, wie ich das gerade mache, was gerade passiert, woran ich arbeite. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, sie erinnert sich noch an diese Situation, wie ich nach Hause gekommen bin, geweint habe, das erzählt habe. Und sie hat das natürlich gar nicht so wahrgenommen und hat mir dann erklärt, ja, das kann ja passieren und es ist ja nicht so schlimm. Im Nachgang sagt sie, hätte ich gewusst, was das mit dir gemacht hat, dann hätte ich da interveniert. Ne? Aber das war zu dem Zeitpunkt für sie gar nicht ersichtlich.
Ist ja von außen betrachtet auch was, wo man auch mal drüber weggehen kann. Man kann ja auch nicht in jedes Thema immer so ganz tief eintauchen. Das ist auch die Schwierigkeit bei Eltern. Da habe ich auch eine eigene Folge zu gemacht. Wann dramatisiere ich als Eltern was hoch und wann bagatellisiere ich was? Ne? Und diesen Mittelweg dazu finde, ist halt wirklich nicht ganz leicht. Ne? Deshalb, also das soll keine Schuldzuweisung an die Eltern geben. Wollen wir gar
nicht.
Auf
gar keinen Fall.
Ja, wir sind ja froh, dass wir das gefunden haben. Ne?
Richtig.
Wir sind ja dankbar, dass das, ja, genau, dass wir das haben finden können. Und was hast du dann im Rahmen von der, und das ist ja auch interessant, dass deine Mutter sich heute noch dran erinnert, ne, dass sie sagt, ach ja, da war mal was, ne, weil das ja auch sehr hilfreich dann ist. Ich kriege echt Gänsehaut, ich finde das immer, geht da immer auch so mit, ja. Und als du das, ich sag mal, im Rahmen von dem Kurs so für dich entdeckt hast und ja auch nochmal wiedergespiegelt hast mit deinen Eltern, wie konntest du das dann bearbeiten?
Also tatsächlich habe ich es bearbeitet, indem ich mir selber gesagt habe, und es ist vielleicht ein bisschen platt, aber meine Gefühle dahinter, die waren okay. Und da habe ich viel mit mir selber auch zu kämpfen gehabt, um diese Situation ein bisschen niedrigschwelliger in meinem Kopf zu lassen und nicht immer wieder so hochzuheben.
Ja.
Das war so das, was ich da mitgenommen habe dann. Ne?
Und heute ist das, wenn du heute dran denkst?
Wenn ich heute dran denke, tatsächlich finde ich es erstaunlich, was so eine kleine Situation mit mir gemacht hat. Also das ist das, was ich auch gerade jetzt in meinem Job natürlich immer im Hinterkopf habe. Ich weiß ja, dass es manchmal sehr schwer ist, gerade also für mich, nicht mir einen massiven Ekel anmerken zu lassen. Ich verlasse dann lieber Räume und sage, okay, das funktioniert nicht. Ich kann das nicht abgrenzen. aber habe mich tatsächlich auch immer wieder und meine Kollegen auch immer wieder dazu bewegt zu sagen, hey, versucht euch das nicht so doll anmerken zu lassen. Mhm. Das kann ganz viel machen.
Ja, ja.
So, also unterm Strich hat es mir für meine Arbeit geholfen. Mhm. Ja.
Okay, jetzt sind wir so ganz tief schon in diese Behandlung eingestiegen.
Das stimmt.
Aber ist gar nicht schlimm. Also ich sag mal, so wie es kommt, so kommt es. Vielleicht magst du aber trotzdem nochmal erklären oder erzählen, wie hat sich denn diese Angst bei dir so ganz konkret gezeigt? Also du hast das gehabt, als du 7 warst, hast das mit deinen Eltern auch besprochen, ja, dieses Erlebnis. Aber dann war ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen sozusagen alles in Ordnung. Oder wann hat sich das gezeigt?
Also ich würde sagen, dass es zum ersten Mal so ein, ja, größer geworden ist in der Teenagerzeit, mhm, weil da natürlich Partys, Alkohol, also ganz viele Situationen, in denen man mit Erbrechen konfrontiert wird, stattfinden. Mhm. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich einfach von den Partys, ich war dann da, ich habe mich gezwungen, bin da hingegangen. Und
du
bin
hast
aber
dich
immer schon.
Das hört sich ja ganz richtig
an. Ja, genau. Ja. Und bin dann aber immer gegangen, bevor die Stimmung kippte.
Bevor es zu lustig wurde, sozusagen.
Genau, bevor es zu lustig wurde, bin ich nach Hause gegangen. Mhm. Oder wenn ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt jemand, dem geht's nicht mehr gut, dann bin ich auch nach Hause gefahren, schnell weg. Und bei mir ist ja, wie gesagt, das Problem nicht, ich habe keine Angst, mich selber zu erbrechen, sondern ich habe Angst, dass andere sich erbrechen.
Ja, würde ich ganz gern was zu erläutern, weil das ich ja auch oft gefragt werde, wie ist denn das, ne, wenn das bei mir nur so ist oder nur so ist. Vielfach hat es ja mit Kontrollverlust zu tun und häufig, da sagen die Leute, ja, ich selber kann das ja irgendwie noch kontrollieren. Also ich kenne ja meinen Körper, aber so ein Kind oder ein Betrunkener ist für mich vollkommen unberechenbar. Und deshalb ist es ja häufig, dass Emetophobie-Kranke halt wirklich der Endgegner auch häufig die eigenen Kinder sind, ne, weil das so unberechenbar ist. Ne? Konntest du denn Leute mitnehmen, wenn die betrunken waren? Oder warst du eher der Fahrer?
Nein, okay, gut. Nein. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch etwas, was mir heute noch sehr schwer fällt.
Mhm.
Das muss man schon sagen. Mein Mann muss immer andere mit Fahrgelegenheiten finden. Im schlimmsten Fall zumindest.
Mhm, im schlimmsten Fall, okay. Aber der kommt damit zurecht.
Total.
Das ist tatsächlich heute immer noch so. Das hat sich, wir kommen da ja gleich zu. Also was sich vielleicht verändert hat, was besser geworden ist. Aber für dich war Alkohol halt so ein großes Thema. Konntest du Menschen sehen, wenn sie sich im Fernsehen übergeben?
Nein, gar nicht.
Auch nicht.
Ich habe sofort weggeschaltet oder die Stummtaste gedrückt oder meine Augen und meine Ohren zugehalten. Das waren Dinge, die überhaupt nicht gegangen sind.
Mhm. Bei Tieren?
Witzigerweise war das okay.
Okay. Ja, es sind keine Menschen, ne? Das ist also.
Ja, genau.
Mhm.
Ich hatte 16 Jahre lang einen Hund. Und wenn es dem nicht gut ging, da war das überhaupt gar kein Thema.
Mhm.
Nur bei Menschen.
Ja. Wie ist das für dich, so Flugzeug, Fliegen, so einfach mal so ein bisschen so rundum gucken? Wie ist das für dich gewesen und wie ist das, ja?
Ja, also das war unterm Strich tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe. Und ich muss mir Hilfe suchen. Ich hatte einen ziemlich großen Traum und das war zu Weihnachten nach New York zu reisen.
Mhm.
Und für mich war es aber unvorstellbar, in ein Flugzeug zu gehen und dort eine Langstrecke zu fliegen mit vielen Menschen auf einen Haufen, wo ich nicht gehen kann, wo ich nicht weglaufen kann, sondern das aushalten muss. Und der Wunsch danach war aber tatsächlich so stark, dass ich wusste, ich brauche irgendwas, ich brauche Methoden, um das zu schaffen.
Ja.
Und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was machen, weil so kann es nicht weitergehen.
Weil du diese Flugreise machen wolltest, weil du im Leben bist, so hast du dich trotz dieses Jobs, muss man ja immer noch mal wieder sagen, ja, Kindergarten, ja, viele, viele Kinder, Kita-Leitung, viel Verantwortung, ja. Also das hast du alles geschafft.
Ja.
Aber diese Flugreise, da hast du gesagt, ja, jetzt ist aber Schluss damit, oder?
Tatsächlich so ungefähr ist es gewesen, ja. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass ich gemerkt habe, nach der Corona-Pandemie ist es deutlich schlimmer gewesen. Mhm. Ich habe immer versucht, mich in Situationen, auch in meinem Privatleben, zu begeben, in denen es natürlich Risiken für mich gab, dass sich da jemand erbrechen könnte. Und habe aber so einen starken Willen, glaube ich, gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte mir das jetzt davon nicht versauen lassen. Ich gehe da jetzt trotzdem hin.
Ja. War dir denn bewusst, dass die Erkrankung oder die Angst schon größer ist als normal? War dir das bewusst? Wo kanntest du den Namen?
Ja, okay. Ich kannte den Namen nicht, aber es war mir durchaus bewusst, dass irgendwie anders ist als bei anderen.
Mhm. Ja. Und dass man das eigentlich behandeln sollte?
Ja, auf jeden Fall.
Warum hast du das nicht gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und mit den Techniken, das zu umgehen, ja immer ganz gut gefahren bin.
So durch und rum, drumherum schlängeln, ja.
Mhm. Richtig, absolut. Mhm. Ich habe Wege gefunden, dass ich an Dingen teilnehmen konnte und dann trotzdem nichts mitbekommen habe, weil ich früher nach Hause gegangen bin als alle anderen, weil ich mich in andere Ecken verkrochen habe, wenn irgendwas war. Und ich natürlich auch Freunde hatte, denen ich gesagt habe, boah, ich kann das nicht gut. Und die mich dann schon weggezogen haben und gesagt haben, komm, wir gehen mal in eine andere Richtung, weil die was gesehen haben, was ich vielleicht noch gar nicht gesehen habe.
Mhm. Also viele Menschen drumherum, die auch ein bisschen ja auch dann dazu beigetragen haben.
Total.
Dass die Vermeidung für dich ganz gut funktioniert hat, ne?
Total, genau. Genau so war's. Und nach der Corona-Pandemie war ich dann wieder oder war ich dann das erste Mal wieder mit Freunden unterwegs.
Mhm. Und das hat ja auch lange gedauert, ne?
Die
Pandemie, ne?
Genau. Und da habe ich dann mitten auf der Tanzfläche eine totale Panikattacke bekommen. Und habe mein Mann musste mich dann raustragen, ins Auto setzen und mich nach Hause fahren.
So dramatisch war das.
Ja.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mit Vermeidung und viel Glück nicht mehr weiterkomme. Jetzt brauche ich Hilfe, vor allem in Anbetracht dessen, dass ich in einem Jahr eine Langstrecke vor mir habe.
Die du gerne machen wolltest, nach New York.
Die ich gerne machen wollte.
Genau, nun. Okay.
Und gemacht habe im Übrigen.
Ja. Wir wollen das eigentlich nicht vorwegnehmen, aber wunderbar.
Ach so.
Genau. Ja, nein, alles gut. Wir freuen uns ja, dass das alles geklappt hat.
Absolut.
Ja, Marina, du hättest ja die Möglichkeit gehabt, klar, Düsseldorf ist weit weg, aber du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, 1:1 online mit mir zu arbeiten. Das geht natürlich auch. Oder halt diesen Online-Hybrid-Kurs, also wo du völlig unabhängig bist. Dieser 6-wöchige Immunis-Kurs. Und der heißt Immunis übrigens, weil er heißt Emetophobie muss nicht sein. Genau. Magst du ein bisschen was erzählen, die unsere Zuhörer etwas mitnehmen, wie das so war?
Ja, klar. Also es ist natürlich so, dass man sich dort anmeldet, nachdem man mit dir ein Vorgespräch hatte und
Erstmal landest du bei der Vera, ne? Also als allererstes.
Das stimmt.
Unsere liebe Vera, ja.
Das stimmt.
Ja.
Viele Grüße an der Stelle.
Da wird sie sich freuen, ja.
Genau, erst landet man bei Vera, richtig. Und erzählt schon mal ein bisschen kurz im Vorfeld, was das Problemchen sein könnte. Und macht ja dann einen Termin zum Vorgespräch mit dir aus, Martina. Und das haben wir dann gehabt und haben uns dann zusammen dafür entschieden, dass ich den Immuniskurs mache. Und tatsächlich ist es so, dass man eine freie Zeiteinteilung hat, wann man welche Bereiche bearbeitet. Und jede Woche hat man dann sozusagen ein Gespräch mit dir, wo man die Sachen nochmal bespricht, wo man nochmal Fragen stellen kann, die man auch jederzeit stellen kann, wenn irgendwas unklar ist.
Genau.
Und das habe ich dann so gemacht.
Mhm.
Und das ist tatsächlich etwas, was für mich ganz wichtig war, nämlich auch eine freie Zeiteinteilung zu haben und auch immer wieder auf die einzelnen Bausteine zurückzugehen. Also zurückgehen zu können. Das hat mir total viel geholfen, wenn eine Sache noch nicht so richtig für mich klar war oder ich irgendwie noch unsicher dahingehend war, dann konnte ich sie mir immer wieder von vorne angucken und immer wieder nochmal bearbeiten.
Ja. Ja, also ganz kurz, es sind halt 6 Wochen, es sind 6 Bausteine. Also es wird wöchentlich, werden Übungen, Aufklärungsarbeit, aber viele, viele Übungen halt freigeschaltet. Man kann das mit dem Handy, mit dem Smartphone, Handy ist ja ein Smartphone, ich rede jetzt auch gerade Quatsch, macht nichts, Notebook oder auch im PC hören und sich auch anschauen. Und das ist halt wirklich das Gute, das erzähle ich auch immer, dass man eine Übung, die man sonst in der Praxis mit mir zusammen macht, mit mir oder Sarah, die sind ja da alle drin und mit gleichbleibender Freundlichkeit kann man einfach auf Repeat drücken und ich erkläre oder mache die Übung halt nochmal mit dir. Und das ist wirklich ein großer Vorteil im Gegensatz zu 1:1, weil da musst du dir das merken und dann zu Hause wiederholen und so hast du es echt in der Kiste drin und bleibt ja auch ein halbes Jahr offen. Also man kann wirklich viel üben und viele Dinge sind halt lange Jahre konditioniert. Also was wir bearbeiten, ist halt auch eine Konditionierung. Und die kann man damit sehr gut lösen. Das stimmt. Genau. Also du hast auf jeden Fall diesen Kurs gemacht. Und ja, bin ich auch ganz happy. Wir haben uns auch immer gerne, das ist immer, das sind mit ihm, die sind ja überwiegend Frauen, aber wir haben ja auch manchmal einen Mann dabei. Hast du in der letzten Folge gehört. Wachsen einem dann so ans Herz in den 6 Wochen, ne? Und dann sitzt sie wieder weg.
Aber ja, manchmal, so schnell geht das, ne? Ja, das aber manchmal nicht. Sitzen sie dann auch mit dir im Podcast.
Genau. Ja, und weiß ich gar nicht, sind wir schon so weit? Magst du was dazu erzählen, was du so für Veränderungen im Alltag bemerkt hast oder merken konntest durch die?
Ja. Ja. Also es ist so viel leichter geworden, mein Alltag. Das fängt bei den vermeintlich kleinen Dingen an, dass ich den Fernseher nicht mehr stumm schalte oder weggucken muss, wenn sich jemand übergibt. Ich nicht mehr bei jedem Husten von anderen Menschen aufschrecke oder bei dem Kleinsten, ich habe irgendwie Bauchschmerzen oder mir geht's nicht so gut.
Was man im Kindergarten wahrscheinlich oft hört, ne? Weil Kinder reagieren ja über den Bauch, ne?
Absolut. Also ich habe Bauchschmerzen, war schon relativ häufig Thema, obwohl es nicht um eine Magen-Darm-Erkrankung oder irgendwas anderes ging. Und man muss tatsächlich dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann, aber die statistischen Anrufe bei Eltern, dass sie bitte abholen müssen, weil ihr Kind Bauchschmerzen haben, sind ziemlich weit nach unten gegangen.
Bei euch? Ihr ruft die Eltern weniger an, weil?
Weil ich das nicht mehr tue, sozusagen. Ach. Also weil ich jetzt sagen kann, okay, du hast Bauchschmerzen, wir gucken uns das jetzt erstmal ein bisschen an. Und dann rufen wir Mama an, wenn es nicht besser wird oder Papa. Und das war halt vorher nicht der Fall. Jemand hat zu mir gesagt, ich habe Bauchschmerzen und ich konnte es nicht aushalten und habe sofort dieses Kind auch oft abholen lassen.
Ja, und so. Diese Unsicherheit, die gibst du an das Kind ja weiter. Ne? Das
absolut. Muss
ja auch mal, das Kind denkt, ich bin wirklich krank oder ich habe was.
Genau.
Ne?
Genau.
Und jetzt? Wunderbar, finde ich ganz, ganz toll, weil was du dem Kind jetzt vermittelst, Sicherheit, ich bin für dich da, wenn was ist, da können wir immer noch Mama an Papa rufen, wir auf jeden Fall an, aber ich bin für dich da und ich kann dich halten, ne, mit dem, was da gerade ist. Und ja.
Ja, also das toll. Ist wirklich natürlich gerade in meinem Job auch super viel wert. Das ist für mich schon ein Riesenfortschritt gewesen. Und ja, es sind, wie gesagt, es sind so viele Kleinigkeiten, die bei mir die mir nichts mehr ausmachen. Also auch wenn jemand verhältnismäßig betrunken an mir vorbeiläuft, macht es nichts mehr mit mir. Es ist nicht so, als wäre mir das ganz egal. Das muss ich auch zugeben. Aber ich kann es hinnehmen. Ja. Es ist okay.
Ist nicht mehr der Schreck, der dich, der da durchschießt. Oder
genau.
Dich, ne?
Genau.
Ja, ja.
Also natürlich, ich arbeite auch heute noch an mir. Das ist einfach so.
Ja.
Genau das, was du vorhin gesagt hast, ist, der Kopf ist jahrelang konditioniert worden. Und ich bin immer noch dabei, gewisse Themen mit mir zu erarbeiten. Und zu sagen, okay, das machen wir nächstes Mal. Wir üben das nochmal so, wir machen dies nochmal so. Um sozusagen dann irgendwann nochmal vielleicht in der Diskothek noch weniger Probleme zu haben oder sowas.
Aber du gehst.
Genau.
Und hast Spaß und Freude, ja.
Ja, richtig. Und
vor allen Dingen bist du geflogen. Vielleicht magst du das mal erzählen.
Ja,
wann war denn das geflogen. Und wie ist das gelaufen?
Also die Therapie oder den Kurs, den habe ich ja nach 6 Wochen abgeschlossen. Mhm. Und in dem Jahr bin ich dann Ende Dezember oder Anfang Dezember nach New York geflogen.
Christmas Shopping.
Christmas Shopping, richtig. Ja. Weihnachtsbaum anschauen. Mhm. Und ich muss auch gestehen, dass die Tage davor schon schwierig waren für mich. Mhm. Ich auch schon Ängste hatte, definitiv.
Ja. Mhm.
Aber an dem Tag, an dem wir geflogen sind, war es wie weggeblasen.
Mhm.
Da war gar nichts mehr. Also man muss sich das vorstellen, ich bin davor schon geflogen, nur keine Langstrecken und auch immer mit Baldrian, um das irgendwie auszuhalten.
Mhm.
Und es ist für mich nicht vorstellbar gewesen, aus meinem Sitz aufzustehen. Ich habe mir meine Jacke über den Kopf gezogen. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Ich konnte nichts im Flugzeug, bis ich gelandet bin.
Aber das ist sehr, sehr nett und sehr wertvoll, dass du diese Erfahrung hier mit uns teilst. Ne? Weil man kann sich ja nicht immer unbedingt vorstellen, wie schlimm ist das denn für jemanden, wenn du sagst, ich habe Angst. Aber wenn du sagst, du zitterst da oder hast gesessen mit Mütze oder Jacke über den Kopf und gezittert wie Espenlaub, dann hat jeder jetzt ein Bild. Ja. Wie schrecklich das war, ne?
Das war fürchterlich. Also es war wirklich fürchterlich für mich. Und da war es dann so bei diesem Langstreckenflug, ich bin aufgestanden, ich bin durch die Gänge gelaufen, ich bin auf die Toilette gegangen. Das war auch schon unvorstellbar vorher, weil auf der Toilette passieren auch Dinge. Und das war einfach ein absoluter Befreiungsschlag für mich.
Toll.
Und das Prägendste an der ganzen Sache war, dass das, was ich mir als Allerschlimmstes ausgemalt habe, auch eingetreten ist, 2 Reihen vor mir.
Uiuiuiuiui, ja, das ist hier nochmal mit Ausrufungszeichen und Triggerwarnung.
Richtig, und es ist nichts passiert.
Bei dir?
Ich habe nichts verspürt.
Also du hast es zur Kenntnis genommen, gehört, gesehen, hast du es gesehen, 2 Reihen vor dir?
Gesehen habe ich es.
Ja.
Genau. Und das war für mich wirklich, also
Chapeau.
Das hat mir ganz, ganz
viel. Glückwunsch, Mensch, das muss man echt feiern, hör mal. Ja, toll.
Ja, das habe ich gefeiert.
Ja, es gibt also bei mir immer ganz tolle Geschichten. Ja, wir feiern, wenn man vor sich jemanden hat im Flugzeug und der hat gekotzt, weil man das gut überstanden hat. Und das ist echt, das gibt's nur bei Emetophobie.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, großartig. Und du hast es gefeiert. Das ist schön.
Total. Mhm. Also ich muss sagen, neben der Tatsache, dass ich jetzt wirklich in New York stehe, habe ich, glaube ich, vom Flughafen bis nach Manhattan rein die ganze Zeit nur zu meinem Mann gesagt, kannst du dir vorstellen, was ich gerade geschafft habe? Und dass der selbst irgendwann gesagt hat, ja, ich weiß, du hast es geschafft. Also das war richtig groß für mich.
Toll.
Tatsächlich.
Ja. Ist ja auch richtig, richtig toll. Ne? Hast du so, ich sag mal, Atemtrainer, Klopfübungen so mitgenommen im Kopf und auch in echt? Oder?
Ja.
Ja.
Also ich habe den Atemtakter, den habe ich tatsächlich sogar 2-mal. Einmal für meine Arbeitshandtasche immer. Und einmal für meine Handtasche, die ich wechsle und im privaten Bereich nutze sozusagen, weil der mit Abstand das beste Gadget für mich ist, was es so gibt.
Ja. Also liebe Grüße in die Schweiz oder zur Schweiz hin. Ja, wir sprechen hier über euer Produkt. Das ist der Pneumo Atemtrainer, habe ich jetzt gelernt. Ich sage immer Atemtakter, aber es ist ein Atemtrainer. Und wir schreiben das unten auch in die Shownotes rein. Ich bin da ein sehr, sehr, sehr großer Fan von. Und es gibt viele Patienten, die da nach Südafrika geflogen sind. Du bist jetzt nach New York damit geflogen. Und Atem macht halt was mit unserem Nervensystem. Und das ist so, so wichtig. Und eins der ersten Dinge, die ihr auch mit mir oder bei jemand anderem lernen dürft, nämlich euer Nervensystem über euren Atem zu regulieren. Und da hilft halt dieses kleine Gerätchen einfach. Das ist einfach super, ja.
Ja, absolut.
Toll. Also kleiner Werbeblock für Pneumo, die freuen sich. Ja, jedes Gerät genau. Hilft, das ist ein Start-up, die sind ja gar nicht so groß. Und ja, genau. Okay.
Ja, den habe ich immer und überall dabei.
Siehst du?
Tatsächlich. Und genau, dann habe ich mir angewöhnt, gerade in stressigen Situationen oder Situationen, wo ich nervös werde, mit den Fingern auf meine Oberschenkel zu klopfen oder auf den Tisch zu klopfen, um einfach diese Anspannung, die dann herrscht, loszuwerden. Mhm. Und das bringt mir tatsächlich auch ganz viel.
Ja.
Das mache ich relativ häufig, wenn ich merke, okay, das ist eine Situation, mit der ich gerade nicht so gut umgehen kann, dann mache ich das und es hilft.
Ja.
Es hilft sehr.
Das sind auch alles viele kleine Übungen, von denen Marina gerade im Moment spricht, von denen Marina im Moment gerade spricht. Das sind Übungen, die sind auch in dem Buch drin, die sind auch für Kinder aufgeschrieben und die sind häufig auch im Bonustrack. Am Ende der Folge gibt es ja immer einen Bonustrack, den gibt es natürlich heute auch. Genau. Und das sind halt häufig diese kleinen, kleinen Alltagshilfen, die uns da so gut unterstützen, wenn die Basis stimmt, ne? Also, wenn man mit der Basis gut aufgeräumt hat, ja. Was würdest du denn, wenn du heute so zurückguckst, deinem früheren Ich sagen wollen?
Such dir früher Hilfe.
Ja.
Auf jeden Fall. Das ist etwas, das hätte ich schon früher angehen müssen, weil es mir mein Leben natürlich erleichtert jetzt.
Ja.
Und dass es auf jeden Fall auch trotzdem viel Arbeit ist. Also es ist nicht so, natürlich denkt man, man macht einen Kurs, man macht irgendwie, egal ob es online oder nicht online ist, eine Therapie und danach ist es schon weg. Es ist Arbeit.
Ja.
Und das würde ich auch mir selber nochmal sagen und erwarte nicht, dass es sofort weg ist.
Ja, wir können leider alle nicht zaubern, ne? Viele denken, da gehe ich einmal zur Hypnose und zack, dann ist es weg. Aber so funktioniert es nicht. Das kann mal sein, dass man, ne, bei einer Spinnenphobie, das ist halt einfacher, muss man wirklich sagen. Bei der Emetophobie ist es ein Baustein, der auch wichtig ist, aber vieles ist Konditionierung. Und je nachdem, wie lange man sich da in eine Richtung konditioniert hat, ist es halt so wichtig, dagegen zu arbeiten, die Konditionierung aufzulösen, was anderes dafür zu setzen, ja. Nein, das ist aber ein guter Hinweis. Also vielen Dank, dass du das auch so sagst, weil ich bin ja immer sehr dafür, sehr offen und ehrlich hier. Ja, auch das an die anderen Zuhörer weiterzugeben. Ne? Was würdest du denn jemandem sagen, der noch so mitten in der Angst steckt?
Bleib dran. Also auch das ist eine ganz wichtige Sache. Ich war auch schon sehr, sehr oft sehr, sehr sauer auf mich, weil die Dinge dann nicht so funktioniert haben, gerade am Anfang des Kurses, wo man ja dann denkt, so, ich weiß jetzt, wie es geht. Jetzt ist es super, jetzt ist es weg. Das ist aber nicht immer der Fall. Und ich habe so oft gedacht, Mann, das kann doch nicht sein, dass das, da bin ich jetzt blöd. Warum funktioniert's denn gerade nicht? Aber das hat einfach was damit zu tun, dass man selber einfach noch nicht so weit ist und die Dinge erstmal in sich aufnehmen muss und verinnerlichen muss, bis man sie auch wirklich anwenden kann. Also so ein Atemtakter habe ich in der Handtasche immer. Aber jetzt, die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre, denke ich daran, mir den sofort zu nehmen. Das habe ich am Anfang nicht.
Ja, man muss es auch erstmal lernen. Ja, genau.
Genau, man
muss
es erstmal lernen. Und dann einfach dranbleiben und weitermachen und nicht so sauer auf sich sein, weil das bringt nichts und es wird gut. Das weiß ich.
Ja, das ist auch was ich häufig sage, dranbleiben, nicht den Mut verlieren und auch geduldig und liebevoll mit sich zu sein. Ne? So liebevoll sich anzuschauen und sagen, Mensch, weil vielfach haben ja Leute den Blick auf dem, was nicht funktioniert und sehen gar nicht, ach guck mal, du kannst aber ja schon das und das und das. Ne?
Ja.
Das erlebe ich ja auch oft. Ich habe ja viele Kinder mittlerweile, leider, ne, die daran, das ist ganz schlimm. Aber häufig auch von emetophobischen Müttern, ne, die das ja, dann in irgendeiner Form auch an die Kinder weitergeben, wo dann die Eltern so ungeduldig sind, ja, weil die sagen, jetzt war das Kind schon dreimal da oder viermal da, jetzt muss es doch. Und dann sage ich immer so, ach, ja, geben, machen Sie den Druck raus, ja, nimm den Druck raus, lass dem Kind die Zeit und dann wird das schon, ja, das, da sind wir guter Dinge, ja.
Ja, absolut.
Ach, liebe Marina, was, wie nett, Marina und Martina, ne?
Ja.
Also ich danke dir so sehr, dass du deine Geschichte so mit uns geteilt hast. Und ich glaube, dass du wirklich ganz vielen Menschen auch echt Mut machst. Ne? Und gerade denen, die vielleicht im Moment noch denken, dass sich nichts verändern kann. Ich glaube, mit deiner Ehrlichkeit und dieser Offenheit, ja, hast du genau gezeigt, das Gegenteil ist echt möglich. Ja,
ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Na. Ja, es hat es mir auch. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann ist fast alles gesagt. Und alle, die dir jetzt noch dran sind, die können sich dann gleich einen Bonustrack anhören, nämlich eine kleine eine Klopf- und Fingerübung zur Fokussierung der Aufmerksamkeit. Das kennst du bestimmt auch, Marina.
Auf jeden Fall.
Ja. Also, vielen, vielen Dank. Dankeschön, alles, alles Liebe und alles Gute. Und alle, die dranbleiben wollen, hören dann noch den Bonustrack. Bis dahin. Tschüss, Marina. Danke dir.
Danke. Tschüss.
Bonustrack.
Eine kleine Klopf- und Fingerübung zur Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja, und zum Abschluss dieser Folge mit Marina möchte ich dir noch eine kleine Übung mitgeben. Ganz einfach und ganz unauffällig. So ein bisschen hat Marina ja zum Schluss davon gesprochen, dass sie so in ihren Arbeitsalltag so unauffällige kleine Übungen integriert hat. Und so eine möchte ich euch mitgeben. Und gleichzeitig ist sie halt sehr wirkungsvoll. Und du kannst sie überall machen, im Alltag, unter Menschen, im Auto oder einfach jetzt, während du zuhörst. Es ist eine kleine Klopf- und Fingerübung, die deinem Nervensystem hilft, wieder in die Gegenwart zurückzufinden. Raus aus dem Gedankenkarussell, hinein in einen Moment von Klarheit. Und wenn du magst, dann leg jetzt ganz sanft deine Aufmerksamkeit in deine Hände. Vielleicht spürst du schon die Temperatur deiner Finger, die Berührung, ganz leicht, ganz fein. Und jetzt beginne damit, mit deinem Daumen nacheinander jeden Finger deiner Hand zu berühren. Ganz ruhig, ganz bewusst. Also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und wieder von vorne. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Du musst dabei nichts leisten. Es gibt kein richtig oder falsch. Nur diese Bewegung und deine Aufmerksamkeit. Und während du das machst, kannst du innerlich ganz leise mitzählen oder die Finger benennen, wie ich das eben gemacht habe, oder einfach zählen. 1, 2, 3, 4. Oder du benennst in Gedanken Dinge, die du gerade wahrnehmen kannst. Zum Beispiel, ich höre, ich spüre, ich sehe. Und während deine Finger sich bewegen, passiert etwas ganz Entscheidendes. Dein System bekommt ein Signal von Rhythmus, von Struktur, von Sicherheit. Deine Gedanken dürfen langsamer werden. Dein Körper darf nachkommen. Wenn du merkst, dass dein Kopf wieder lauter wird, geh einfach zurück zu deinen Fingern, zu diesem kleinen, ruhigen Rhythmus. Vielleicht stellst du dir dabei vor, dass jeder Kontakt deiner Finger dich ein Stück mehr zurückbringt. Zu dir, in diesem Moment, in ein Gefühl von, ich bin da. Und genau das ist der Schlüssel. Nicht gegen die Gedanken kämpfen, sondern deine Aufmerksamkeit sanft in eine neue Richtung geben. Du kannst diese Übung jederzeit nutzen, ganz unauffällig, still, für dich. Und manchmal sind es genau diese kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen. Alles Liebe, alles Gute. Ich freue mich über jedes Feedback Ach ja, und wenn du magst, folge mir doch auch auf Instagram. Da gibt es nämlich diese kleinen Tipps auch ganz oft von mir. Einfach so. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Alles Gute für dich. Tschüss, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.